Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir reden über drei Sachen. Energiesparen, Gorbatschow. Michael Gorbatschow ist gestorben letzte Woche. Biden gegen Trump in einer ganz neuen Phase. Also zuerst mal Bundesratskampagne zum Energiesparen. Der Bundesrat hat das am letzten Mittwoch vorgestellt gehabt. Du hast dann geschrieben in deinem Blog unter anderem, selten haben sich Politiker und die Beamten, die die Politiker führen oder umgekehrt, lächerlicher gemacht als am Mittwoch, dem 31. August 2022. Und da frage ich noch den Markus Somm. Was hättest denn du in der aktuellen Situation, vor dem Winter, wo man Extremsituation erwartet, was hättest denn du am Bundesrat vorgeschlagen? Was hättest du als Bundesrat gesagt der Bevölkerung?
Ich erwarte, dass der Bundesrat das Problem löst und zwar mit Vorschlägen kommt, die eben wirklich realistisch sind und auch eine Wirkung haben. Zum Beispiel, was der Franz Grütter gesagt hat, dass man im Prinzip die Notstromaggregate von allen Providern, die es hier in der Schweiz gibt, gut könnte nutzen, um den Strommangel
zu beheben.
Auch der Markus Locher hat gute Vorschläge gemacht. Markus Blocher, der Sohn von Christoph Blocher, hat auch gute Vorschläge gemacht. Es gibt in der ETH ganz viele konkrete Ideen, was man machen kann. Gaskraftwerk, das haben wir gehört, das wird jetzt hoffentlich gebaut. Er soll über das reden und nicht über die Pflästerli-Politik, weil das bringt nichts. Das ist wirklich unglaublich weltfremd, wenn man das Gefühl hat, ja, wenn ich das Licht ein bisschen früher lösche oder den Wasserkocher brauche. Das ist alles sehr gut gemeint, aber letztlich ist es Propaganda, wo nur den Weg soll täuschen, dass der Bundesrat 20 Jahre Politik gemacht hat, die uns jetzt an den Rand von einem Blackout gebracht hat. Es gibt nur zwei Sachen, die wir machen. Konkrete Vorschläge, wie man das beheben kann, die wirklich etwas bewirken. Und zweitens, sie sollen sich entschuldigen, insbesondere Simonetta Sommaruga und Doris Leuthard, jetzt entschuldigen für das Schlamassel, das sie angegriffen
haben. Also Doris Leuthard war ein paar Jahre im Amt, Simonetta Sommaruga erst in 2019. Aber der Bundesrat will ja ein neues Kraftwerk bauen lassen von General Electric in Birrenfeld im Aargau für eine halbe Milliarde. Es soll mit Öl, Gas oder Wasserstoff können betrieben werden und bereits Ende Winter im Betrieb sein und unglaublich viel Energie liefern. Und andere Sofortmaßnahmen werden sicher auch kommen. Man macht also alles auf dieser Seite, will aber die Bevölkerung dabei haben. Wir sind ja ein Volk, wir sind aufgeweckte Bürger, wir sind Demokraten und wollen doch mithelfen. Und wenn auch diese Sachen zum Teil banal sind, die da vorgeschlagen worden sind. Die Richtung stimmt, es sind zwei Hauptmotive. Kosten sparen und Solidarität haben, mithelfen, Schlimmste zu verhindern in der Schweiz, aber auch in der Ukraine, Markus.
Aber Roger, hättest du gerne den Bundesrat für eine Sitzung machen und nachher an die Öffentlichkeit gehen und sagen, Roger Schawinski, du gehst jetzt zu viel in die Ferien, das ist nicht gut für deine Gesundheit, tu doch mal wieder ein bisschen turnen oder tu deine Tochter mehr betreuen. Es geht doch um ein Staatsverständnis, das dahinter steckt. Und das ist in Bern langsam wirklich, finde ich, bedenklich. Die haben wirklich das Gefühl, sie sagen unsere Gouvernanten und unsere Papas und Mamis, die müssen uns sagen, wie wir Strom... Schau, Roger, Licht löschen, das wissen wir im Fall. Wir sind nicht so unterbelichtet. Ich finde es eine Beleidigung von meiner Intelligenz, wie eine Sommaruga, Pianistin, Ausbildete, mehr Tipps geben, wie ich soll kochen soll. Sind wir da in der Hauswirtschaftsschule vom Bund? Also ich finde das furchtbar.
Also zum Beispiel, also ich muss sagen, natürlich, viele von diesen Sachen weiss man, aber man beachtet sie nicht, man vergisst sie dann auch. Beispielsweise den Tumbler in der Nacht laufen zu lassen, nicht am Tag, wo sehr viel Strom braucht. Und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn die Kosten hochgehen, dann ist das auch sinnvoll für jeden Einzelnen, weil er dann Strom spart und damit Kosten spart. Also man hilft dann auch jedem Einzelnen. Und wer es nicht machen will, muss es nicht machen. Es sind ja keine Forderungen und die Polizei kommt nicht vorbei, um zu schauen, ob man 19 Grad eingestellt hat. Das haben sie ja schon gesagt. Und das ist auch erst die dritte Stufe, die man vorgesehen hat, die wir hoffentlich nie erreichen werden, wenn dann im Bereich des Gas, wo auch übrigens die ganze Schweizer Politik versagt hat, inklusive der SVP, hat nie sich auf Gas konzentriert. Man hat keine Gasspeicher in der Schweiz, wenn dann dort eine Mangellage würde entstehen. Also das sind alles sinnvolle Sachen, um das Schlimmste zu verhindern, Markus.
Aber Roger, das weisst du auch. Es gibt Sachen, die richtig einschenken, und es gibt Sachen, die einfach nice to have sind. Und es ist doch interessant, dass der Bundesrat Prioritäten so setzt, dass er sagt, ich tue lieber mal die einzelnen Bürger belehren darüber, wie sie ihr privates Leben sollen gestalten. Das machen wir gern. Ich rede nicht nur vom Bundesrat, auch von den Beamten, die da hocken in ihrem Büro und nichts anderes probieren, als zu überlegen, wie könnte man dem Bürger nochmal irgendwie eine Empfehlung geben. Das ist doch ein falsches Verständnis. Wir sind nicht ihre Untertanen. Und wir sind nicht Kind. Wir wissen selber, wie man sparen kann. Und das Zweite, was du gesagt hast, der Preis spielt ja auch eine Rolle. Und du hast vorher gesagt, ja, die Leute wollen den Kosten sparen. Der Preis ist vieles stärkeres Signal. Und wir wissen jetzt schon, wir haben gehört, gewisse Gemeinden tun ihre Strompreise das nächste Jahr um 30% bis 50% erhöhen. Das ist gewaltig. Und wenn dann die Bürger nicht selber schauen, dass sie ihre Kosten im Griff haben, dann musst du doch du auch zum Schluss kommen, es geht doch nicht darum, dass wir jetzt hier noch einen Bundesrat haben, der uns auch noch Anweisungen gibt, sondern das Preissignal ist so viel stärker als alle Kampagnen, die der Bund macht, wo übrigens wieder 10 Millionen von unserem Steuergeld einfach verbraten wird für so banale Anweisungen wie «Bitte tönt doch das Licht löschen».
Also,
das hat mir mein Grossvater schon gesagt.
Ist klar, aber vielleicht hat man es in der Zwischenzeit vergessen, wir sind in einer Luxusmentalität aufgewachsen. Wir haben auch Beleuchtung, Aussenbeleuchtungen, Weihnachtsbeleuchtung etc. Ohne Ende hat man das einfach immer aufgebracht. Wir haben jetzt 60 Terawatt Strom, wo wir im Jahr brauchen. Das ist viel, viel mehr, obwohl man an vielen Orten gespart hat. Und jetzt muss man etwas machen. Nein, ich finde das falsch, was du sagst. Man kann immer noch dazu lernen, man kann immer noch bewusster die ganze Sache angehen. Und das mit der Gemeinde, ich habe in der letzten Sendung habe ich gesagt, ich lobe die Stadt Zürich, wir haben unsere Kraftwerke in den Bündner Alpen, dort geht der Strom nicht auf. Dann hast du gesagt, nein, nein, nichts, nichts. Du bist im Bezirk Horgen, Wedenschwil. Dort geht es um 30% auf. Schau doch da, du mal in deiner Gemeinde, dass es einigermaßen gut geht.
Ja, ich schaue ja. Und das rot-grüne Zürich kann sich natürlich auch nicht leisten, die Strompreise zu erhöhen, weil da hocken ja alle die Wähler, die die birnenweiche Energiestrategie gewählt haben.
Wohl, es sind die Zürcher, sollten gerade
zuerst darunter leiden. Und ihr lebt nur von der Vergangenheit, von den Zürcher Vorfahren, die eines der besten Stromversorgungsnetze der Welt aufgebaut haben, Stausee gebaut haben im Bündnerland, das ist alles in den 50er Jahren passiert, haben die Rot-Grünen, die jetzt dort die Früchte ernten, nichts damit schaffen. Wenn es nach innen geht, würden wir in der Steinzeit leben. Und du bist ja nicht ein Grüner. Das ist ja genau eigentlich, um was es geht. Und das merkst du auch jetzt wieder bei diesen Sparprogrammen. Du merkst richtig, es ist die Sehnsucht nach einem einfachen agrarischen Leben. Das ist eine ganz reaktionäre Haltung, die halt sehr gut passt zu den Grünen. Und Sommaruga ist auch sehr stark von dem geprägt. Unsere Bundesverwaltung auch. Aber so wollen die Menschen erstens nicht leben. Und zweitens, es ist nicht an der Regierung zu sagen, wie wir sollen leben.
Einfach nein, nur, aber sie können
sie
Vorschläge
sollen die Stromproduktion
aber,
machen.
Aber sie, ja, aber
ich keine Vorschläge.
Ich kann nicht gesagt, es ist die rot-grüne Regierung, die das angebracht hat in der Stadt Zürich. Weil das geht tatsächlich auf Jahrzehnte zurück. Und es war eine gute Politik gewesen. Und es war eine bessere Politik gewesen als das, was du jetzt immer noch total verbreitest. Man sollte mehr Atomkraftwerke bauen, obwohl Atomstrom etwa 5 bis 6 Mal teurer ist als Solarstrom. Das kann man viel, viel billiger machen. Und auch die Vorteile von dieser Atomstromlobby, das sei dann Bandenergie, das sei viel besser als Solarstrom. Das ist auch ein Unsinn, weil der Gebrauch, der Verbrauch ist ja sehr schwankend. Also das ist ein Faktor 10. Manchmal braucht man 10 Mal mehr und manchmal 10 Mal weniger. Und das kann eben das Atomkraftwerk auch nicht irgendwie ausbügeln. Für das braucht man da die Pumpenspeicherwerke etc. Also das Ganze, der Hinweis immer auf Atomkraftwerke, wo seit 2 Jahrzehnten in Europa gar keine mehr gebaut worden sind, das ist ein Unsinn und hilft uns vor allem nicht in der heutigen Lage, Markus.
Natürlich hilft es uns nicht, weil wir jetzt die Zeit nicht haben. Deshalb müssen wir relativ schnell das Gaskraftwerk zum Beispiel im Bierfeld wieder zum Laufen bringen. Übrigens, das baut GE nicht neu, sondern es ist ein altes Gaskraftwerk von der BBC. ABB baut, da kenne ich relativ gut. Das ist ein Testbetrieb, den sie gemacht haben. Sehr ein modernes Kraftwerk, das man jetzt wieder aufrüsten muss. Das kostet etwas, aber das kann man sehr schnell machen.
Halbe Milliarde.
Das kann man schon im Januar kann man es laufen lassen.
Ist doch gut.
Und wenn man den gleichen GE, ja, das ist gut, und den gleichen GE könnte man jetzt einen Auftrag geben für ein AKW. In 6 Jahren hätten wir es. Zu der Stromversorgung, die früher noch sicher war in Europa, hat genau der Mix gehört, Wasserkraft und Atomkraft, gerade in unserem Land. Hätten wir Kaiserau gespaut und noch ein zweites Atomkraftwerk, wir würden nichts diskutieren und wir wären heute in einer ganz starken, guten Position, auch in Europa, weil alle haben zu wenig Strom. Und wenn du das Gefühl hast, es ist ein Fortschritt, dass Europa sich selber einfach den ganzen Tag ins Knie schiesst, weil es Grüne gibt, die keine Ahnung mehr haben, wie man eine moderne Gesellschaft organisiert, dann muss ich dir sagen, ja, gratulieren, schau, was in Asien läuft. Die Chinesen bauen ein AKW nach dem anderen, sie bauen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen und bei den Indern ist es genau gleich. Die Japaner fangen auch wieder an, AKW bauen. Die ganze Welt setzt auf den Atomstrom, aber wir wollen lieber romantisch bleiben, wir wollen Beethoven hören, wir gehen zurück ins 18. Jahrhundert, Europa ist am Untergehen mit dieser Politik, die geht nicht. Aber schau, sie wird sowieso korrigiert. Auch wenn der Bundesrat jetzt noch ein paar Stromtipps macht. Weißt du, du siehst gar nicht, um was der Sommerruge
also,
geht.
Das Markus,
ist alles
hallo.
Ablenkung. Also, alles Ablenkung du, von einem Versagen.
Du lenkst ab. Wenn du sagst, China, das sei unser Vorbild. Indien sei unser Vorbild. So müssen wir es machen. Dann liest du einfach falsch. Aber ja, du hast ja gesagt, die machen das so. Und wir sagen da in einer ganz anderen Welt. Und machen
sie hängen uns ab. Ja, nein. Sie hängen uns ab.
Nein, aber
sie fahren Auto und wir wollen wieder Kutschen fahren.
Nein, wir müssen es richtig machen. Wir haben zum Beispiel in Sachen Windenergie in der Schweiz gar nichts gemacht. Österreicher x-mal mehr, obwohl die ganz ähnliche Verhältnisse haben. Deutschland, Solarenergie, viel mehr gemacht. Wir haben dort überhaupt nicht angebracht. Wenn man sagt, Abhängigkeit vom Ausland reduzieren, wären das die beiden besten Sachen zusammen mit Pumpspeicherkraftwerken und jetzt auch mit diesen Solarwerken in den Bergen, zum Beispiel im Wallis, wo das jetzt unglaublich schnell vorangeht. Wer hat das Ganze propagiert? Peter Bodemann, Ex-SP-Präsident, und das ist jetzt bereits schon durch den Ständerat durch. Da passieren unglaublich viele Sachen jetzt in dieser Krisensituation. Und nicht in Sachen Atom bauen und so, sondern dort muss man jetzt Fürschi machen, Markus.
Roger, hast du mal gesehen, was für eine Leistung das grosse Solarkraftwerk im Wallis gibt,
ja,
im Vergleich zu einem AKW oder zu einem Wasserkraftwerk?
Ich weiss.
Das ist Nasenwasser.
Nein,
das
sind 2 Terawatt.
Nein, es ist nicht viel. Das ist nicht viel.
Weißt du, wie viel es ist?
Es ist sogar noch Flatterstrom.
Weißt du, was es ist?
Nicht viel.
Es ist 3%.
Es wird uns nicht retten.
Nein.
Und nur als gutes Beispiel.
So,
du hast vorher Deutschland gehabt.
Moment. Es ist falsch. Es ist etwa so viel wie ein halbes Atomkraftwerk. Es bringt etwa 3% von unserem Verbrauch. Könnte das dort machen und man könnte das verdoppeln und verdreifachen etc. Und dann hätten wir das mit Solarstrom, hätten wir das angebracht.
Die Hälfte vom Tag tut es nicht laufen, weil du keine Sonne hast. Ganz einfach. Es ist eine Technologie aus dem letzten Jahrhundert, Birrenweich bis am Bach haben.
Was?
Und der Bodemann, dass du den Bodemann als Vorbild anschaust und einer der unfähigsten Politiker, die es je gegeben hat, der nur gut schwätzen kann und was er eigentlich als Rezept gebracht hat, hat nie funktioniert. Hey, komm, das ist ja peinlich. Aber noch schnell.
Nein, ist nicht peinlich. Das
wieso
ist
hat,
nein,
Roger, hat's Roger, schon wieso, Roger, ja, das sind auch Politiker. Roger, warum
hat denn Politiker. Das, also
Roger,
Versager.
Warum,
Versager.
Roger, Roger, warum hat denn Deutschland jetzt ein Energieproblem? Hey, es gibt niemanden, der mehr Windräder aufgestellt hat und Solaranlagen gebaut hat, als die Deutschen unter ihrer heiligen Angela Merkel. Jetzt sind sie im Seich. Sie sind im Seich, weil sie jetzt keine Energie mehr haben. Ja, weil sie Gas gebraucht haben zum Strom machen. Im Fall. Das ist eher ein Problem. Jetzt müssen sie Kohlekraftwerk wieder anstellen. Der Herr Habeck, ausgerechnet den Grünen, durch Kohlekraftwerk wieder anbauen, aufstellen. Und ich kann dir sagen, auch die Atomkraftwerke werden weiterlaufen in Deutschland, weil es nicht geht. Es gibt kein Land, Roger, wo mehr Windkraft aufgestellt hat als die Deutschen und jetzt sind sie im Seich. Und es ist einfach zu erklären, Wind und Sonne ist Flatterstrom. Das löst nicht das Hauptproblem. Du brauchst immer ein Backup. Und das Backup funktioniert jetzt nicht mehr, weil sie kein Gas mehr haben. Das ist der Punkt. Und für die Schweiz,
wo erstens,
sowieso nicht wahnsinnig viel Wind hat, ist ein Birrenweich, Windrädchen aufstellen. In einem Land, das touristisch so wichtig ist, dass es eine schöne Landschaft hat, ist es wirklich Selbstmord. Ich bin hier im Tessin, wo man viel zu viel gebaut hat. Deshalb ist touristisch das Tessin nie mehr so gut wie Engadin. Dass du so etwas propagieren willst, nur weil du einfach nicht kannst zugeben, dass dein Schwiegervater Recht hat. Atomkraftwerk ist etwas vom Besten, was es überhaupt gibt. Nur wegen dem müssen wir uns das ganze Land verunstalten und haben nachher nichts bekommen. Das ist absurd.
Was du für groteske Sachen rauslässt. Ich weiss, klar, du bist einfach sklavisch dem hinterhergehöselt, was dein Vater gesagt hat, nach deiner kurz- oder längeren marxistischen Phase. Tatsache ist, Österreich, wo genauso viel Tourismus hat wie die Schweiz, hat x-mal mehr Windräder. Und übrigens Solarstrom kann man eben auch brauchen. Zum Beispiel im Sommer, um die Pumpspeicherwerke da wieder aufzumunitionieren und das Wasser aufzutun. Und auf diese Art und Weise kann man es brauchen. Und Batterien, über die müssen wir jetzt gerade nicht reden. Aber ich meine nur jetzt einfach da deine absolute Abwatscherei von unserer Regierung und deine Heiligsprechung vom Atomstrom, das finde ich einfach daneben, Markus.
Ja gut, aber ich finde es ganz einfach. Du hast jetzt eine Strommangellage, wir haben eine Energiepolitik
gemacht. Aber wir haben ja die Atomkraftwerke noch.
Inkompetent war und falsch. Wir hätten sie nicht mehr. Wenn Doris Leuthard nicht Angst gehabt hat vor dem Volk, dann hätte sie nämlich schon in der Energiestrategie den ganzen Exit beschlossen. Sie hat gewusst, das bringe ich nicht durch. Deshalb hat sie so eine typische Doris
Leuthard-Lösung. Die laufen noch.
So ein faulen Kompromiss. Ja, Gott sei Dank laufen. Aber noch eine Chance. Das war ein Fehler. Und das habe ich immer 300.000 Mal gesagt. Und zweitens habe ich es auch noch geschrieben. Hey, es war ein Riesenfehler. Hätte er nie sollen machen. Hätte er nie angeben sollen. Ja, dann hat er eben noch nicht auf mich gehört. Aber ist ja gleich, man hätte ja Kaiser auch
nicht bauen können. Er hört überhaupt nicht auf dich. Er wollte ja das Ausland
in der Ostschweiz,
von den Amerikanern.
Ja, ist ja gut. Nein, Roger, wenn du über Credit Suisse redest und Credit Suisse steht jetzt vor dem Bankrott, dann sagst du auch, die haben versagt. Nur bei der Regierung hast du immer das Gefühl, die sind heil.
Ich habe gar nicht über Credit Suisse gesagt.
Nein, ich sage dir nur, hey, man muss auch mal eine Regierung kritisieren, wenn die Schadensbilanz so gross ist.
Aber es ist eine bürgerliche Regierung.
Es ist eine Regierung, die stark geprägt ist von linken Ideen. Doris Leuthard hat den Ausstieg. Die Energiestrategie war nicht etwas, was die Bürgerlichen wollen. Die Linken haben es wollen. Und Doris Leuthard hat gemeint, sie gewinne die Wahlen, wenn sie nach links geht. So einfach ist es. Dass die Bürgerlichen unfähig sind, ja, sicher. Die kritisiere ich auch. Die sind total unfähig. Wir wären nicht an dem Ort, okay, wenn die Bürgerlichen gute
Politik gemacht hätten. Also gut, wir können nur die Wahl zwischen Unfähigen und noch Unfähigeren. Laut Markus, machen wir
Nein, Roger, man muss jetzt mal etwas Positives sagen. Wir haben 100 Jahre eine der besten Energiepolitiken von der ganzen Welt. Wir haben eine CO2-freie Stromproduktion gehabt zu 100%. Wir hätten nichts müssen machen an der Stromproduktion. Im Gegenteil, wir hätten sie sollen ausbauen und sagen, wir tun dafür das Heizen umstellen auf Elektrizität, wir tun das Autofahren umstellen auf Elektrizität. Das wäre echt fortschrittlich gewesen. Das wäre gut gewesen. Aber was machen wir? Wir tun die einzige CO2-freie Stromproduktion der Welt zerstören, wie es Dorisli aus dem freien Amt Gefühl hat, sie können die Wahlen gewinnen. So. Hey, Roger, das ist eine Katastrophe, die angerichtet haben. Und das muss man benennen.
Einfach der Unsinn, den du erzählst, dass Atomstrom der einzige Weg ist, um CO2-freie Energie zu schaffen, das ist einfach ein Unsinn. Das musst du jetzt einfach wieder zurücknehmen. Die erneuerbaren Energien sind da ganz klar auch dabei.
Deutschland. Was ist denn in Deutschland los?
Ja.
Die haben ja erneuerbare Energien. Wieso haben denn die keinen Strom?
Die sind noch nicht ganz
so
weit. Nein, tu doch nicht einfach immer ein Kind mit dem Bad ausschütten. Die sind noch nicht ganz so weit. Wir wissen das, die Energiestrategien sind erst angelaufen. Die haben jetzt übrigens auch die Atomkraftwerke abgestellt.
Seit 20 Jahren, im Gegensatz zu uns.
Und ganz klar, wir haben jetzt ein paar Sachen, die zusammengekommen sind. Unter anderem auch eben die Abhängigkeit von Russland, und Ukraine-Krieg, wo man so nicht können vorsehen. Und nochmal, es waren vor allem bürgerliche Regierungen gewesen, und die haben sich in erster Linie um anderes gekümmert, aber sicher nicht um erneuerbare Energie in den letzten Jahren. Wollen wir festhalten. Also, nächstes Thema, Gorbatschow. Grosser Staatsmann ist gestorben, ein grosser Staatsmann vom 20. Jahrhundert. Einverstanden?
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt lieber sagen, ein grosser, tragischer Staatsmann. Weil gross, ja, ich meine, was er hinterlassen hat, ist eine Ruine. Und das, was wir jetzt hier in der Ukraine sehen, ist auch eine Folge von dem, dass er seine Reformen, die er gemacht hat, die gut gewesen wären, nicht hat können durchsetzen. Er hat nicht Erfolg gehabt, oder? Er hat das Land.
Die Frage ist, hätte man das überhaupt können?
Er hat es versucht und hat daran geglaubt, dass man nicht mehr zurückdrüllen kann.
Und wir alle haben es auch geglaubt. Haben uns vielleicht sogar verführen lassen vom Gorbatschow, Perestroika, Glasnost, das ist jetzt alles gut, mit dem macht man Handel durch Wandel und so weiter, oder Wandel durch Handel, und da kommt alles gut. Man hat den guten Gorbatschow gesehen und hat nicht gesehen, dass jetzt ein ganz anderer Ruder ist seit 20 Jahren, nämlich der Putin, der ganz anders ist, der aus Russland einen Mafiastaat gemacht hat. Und damit ist eigentlich der Schaden dann, eben, dass man den falsch eingeschätzt hat, Russland falsch eingeschätzt hat, vielleicht bei uns noch grösser wurde. Einverstanden?
Ja, ja. Also, weißt du, aber ich zögere einfach grossen Staatsmann. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn wir sagen, der Wilhelm II. War ein grosser Staatsmann gewesen. Weil er ist total gescheitert. Er hat eine Katastrophe hinterlassen, die am Schluss nachher zum Hitler geführt hat. Und nicht, dass der Putin jetzt gerade der Hitler ist, aber was wir heute sehen, Putin ist am Schluss auch ein Produkt von einer gescheiterten Reform. Vorhaben vom Gorbatschow. Und ich sage nicht, dass der Gorbatschow hätte das können machen, ich weiss es auch nicht. Ich finde interessant ist ja der Vergleich mit China. Die haben ja beide eigentlich ähnliche Systeme gehabt, beides kommunistische System. China hat einen anderen Weg gewählt. Es geht China unendlich viel besser. Ist zwar immer noch eine grusige Diktatur, das finde ich nicht gut, aber einfach mal wirtschaftlich hätte die natürlich so viel mehr erreicht als der Gorbatschow. Und dort finde ich, grosser Staatsmann, ja.
Also, ich muss übrigens sagen, ich habe einmal den Herrn Gorbatschow getroffen. Ich weiß nicht, hast du ihn mal getroffen?
Nein.
Und zwar aber nur so aus der Distanz. Wir waren mit der Familie im Hotel Formentor auf Mallorca. Er war da mit Tochter und Enkelin im Speisesaal. Jeden Morgen, jeden Abend. Ein sehr zurückhaltender, würdiger Mann. Und wir haben ihn dann nicht angesprochen. Wir wollten ihn auch nicht belästigen. Er hätte auch noch Russisch können, etc. Aber er war jemand, der wirklich etwas hat versucht und hat dann nicht geglaubt, dass die Diktatur zurückkommt in Russland. Und dass sie zurückgekommen ist, das kann man also gut nachlesen im Buch von der Catherine Bell. Putins Netz. Seit 2000, seit der Putin angekommen ist, ist das ein Mafiastaat, der regiert wird vom KGB und von der Mafia. Und wenn man das nur ein bisschen genauer angeschaut hätte, dann, und das Buch ist übrigens 2020 rausgekommen, also lang vor dem Krieg von der Ukraine, hätte man alles können voraussehen, dass der Putin dann eben wird und muss angreifen, wenn er seine Politik durchführen will und das Gegenteil machen von dem, was der Gorbatschow gemacht hat.
Ja, das stimmt alles. Aber nochmal erstens for the record. Erstens, Putin habe ich nie falsch eingeschätzt. Ich habe immer gewusst, und auch, ich kenne auch die russische Geschichte relativ gut, ich habe nie etwas anderes erwartet von Putin. Man hätte es schon 2006 können wissen. Man hätte teilweise gewisse Tendenzen schon in den 90er Jahren können erkennen. Das hat übrigens aber auch ein bisschen mit dem Gorbatschow zu tun. Zum Beispiel die KGB hat er natürlich gar nie entmachtet. Das ist ja nicht angegangen, das Problem.
Er ist Kommunist geblieben.
Also Gorbatschow. Nein, am Anfang schon, aber
er schon, du nicht. Okay, du nicht.
Nein. Roger, ich bin nie Kommunist.
Ich habe gesagt, du nicht.
Hörst einfach auf.
Ich habe nein gesagt, du nicht.
Nie. Ich bin rechter Sozialdemokrat zu dem Stand. Kein Problem. Aber nie Kommunist. Übrigens auch nie Trotzkist. Obwohl ich Trotzki früher noch völlig falsch eingeschätzt habe. Gemeint habe, er sei noch ein guter Typ gewesen. Er hat KZ in Russland erfunden. Er ist ein furchtbarer Typ. Aber noch einmal etwas anderes, was ich würde sagen. Wegen Putin. Nur for the record. Damit du nicht noch einmal so Blödsinn sagst. China habe ich nie falsch eingeschätzt. Ich bin der Letzte, wo schwärmt für China, und ich sage das jetzt, wir werden bald wahrscheinlich mal Krieg haben in China. Taiwan ist extrem bedroht. Ich habe 0,0 Sympathie mit dem Regime. 0,0.
Okay.
Stromproduktion machen sie aber so, wie wir es früher noch gemacht haben, und lachen uns aus. Das ist lustig. Sie machen natürlich das alles, weil sie ganz genau wissen, der Westen macht sich selber kaputt.
Gut. Also, da machen wir ein länglicher Disclaimer von Markus Somm. Machen wir Pause.
Nein, nicht länglich. Ein wichtiger, weil du sonst das nachher wieder vertrüllst.
Einfach Risiken erkennen, einfach die richtigen Businesspartner auswählen, einfach keinen Verlust mehr machen, einfach und schnell als Unternehmen wachsen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also, um was noch zu sagen, ich kann gar nicht vertrauen, weil das ist alles 1:1 und das kommt alles so raus, wie es eben gesagt ist. Also, wir haben nur noch wenig Zeit, leider Biden, Trump, eine sehr wichtige Woche ist das gewesen. Noch vor einer Woche hast du gesagt, der Biden ist ein Marionettengeistig, nicht mehr richtig präsent. Hat jetzt in der vergangenen Woche zwei gewaltige Reden gehalten, wo er gesagt hat, Demokratie ist in Gefahr, es ist nicht mehr normal, was passiert, was sich Trump-Anhänger eigentlich vorstellen und was sie sich in dieser Situation auch rausnehmen. Und der Ben Shapiro, Das heisst, man hat immer wieder gesagt, du musst den Ben Shapiro hören. Einer von den bekannten rechtsaussen Journalisten in Amerika hat gesagt, die Republikaner müssen sich von Trump lösen, sonst verlieren sie weiter Wahlen. Was meint da der Markus Somm?
Dass der Ben Shapiro erstens nicht rechts aussen ist, das ist auch wieder so eine typische Verleumdung, wo du jetzt einfach schnell dem anhängst, damit du ihn kaputt gemacht hast, weil du noch nie ein Argument gefunden hast. Gegen ihn, das finde ich blöd. Aber der Ben Shapiro finde ich sehr, sehr intelligent und ich glaube, er hat recht. Das sieht man jetzt auch bei den Midterms, oder? Wenn das so weitergeht. Trump ist wirklich eine unglaubliche Hypothek, aber auch gleichzeitig ein Gewinn für die Republikaner und sie wissen nicht, was mit dem machen. Ich sage es nein, ist das Beste, wo könnte den Republikanern passieren, ist, dass die Demokraten so dumm sind, wie sie sind, und der wirklich noch einklagen, das wäre sehr gut, dann könnte er nicht aufgestellt werden für die Präsidentschaftswahlen, das würde ihnen helfen. Und der Biden merkt ja das auch, es ist das Einzige, was der Biden kann. In seiner ganzen langen Karriere als Politiker, das Einzige, was er kann, ist ja nur andere absetzen, demütigen, er kann sonst gar nichts. Und er ist auch nur Präsident geworden, weil er gesagt hat, ich bin ein Lieben und ich bin nicht der Trump. Und dass er ein Lieben ist, das sieht man, er ist das nicht, er ist ein absoluter Aufhetzer, er ist ein grusiger Typ. Wenn er von Semifaschismus redet, bei den Republikanern, muss ich ihm sagen, du, mich dunkeln Demokraten so. Also, ich würde sie nie als semifaschistisch bezeichnen, weil so ein bisschen weicher Begriff ist von jemandem, der von Geschichte null Ahnung hat. Aber Demokraten sind auf eine Art unterwegs, und ich finde, ja, die ist extremistisch.
Also die Marionette, so wie ihn du letzte Woche beschrieben hast, ist offenbar noch ziemlich lebendig. Übrigens, semifaschistisch, muss man noch sagen, wenn eine Partei Wahlen, die man verloren hat, nicht akzeptiert, die Amtseinsetzung von einem Gewinner nicht verhindern, dann bei kommenden Wahlen das Resultat umkehren, wenn es einem nicht passt, das ist semifaschistisch. Das kennt man aus der Geschichte, jawohl. Wieso? Und alle diese Sachen.
Wieso hast denn du im Jahr... Du, wieso hast du im Jahr 2000 und Jahr 2016 Demokraten denen als Semifaschisten bezeichnet? 2000 haben die Demokraten auch gesagt, die Wahl ist nicht legitim, der Bush hat gar nicht gewonnen. Und Clinton hat nie akzeptiert, dass der Trump gewonnen hat und das ganze demokratische Establishment auch nicht. Sie haben immer gesagt, er ist ein russischer Agent und haben 3 Jahre lang probiert, das zu beweisen,
klar,
was nicht gegangen ist.
Klarer Fall.
Demokratische Parteien von Amerika längst faschistisch, wenn man so einen losen Umgang hat mit dem Wort, wie du jetzt das
sagst. Also wieder Whataboutism in der Reinkultur von Markus Somm, die man kennt. Es ist natürlich alles anders beim Trump, als es der war, weil jetzt ein ganzes Volk ist aufgeht. Und der Lindsey Graham, einer auch, der am Anfang gesagt hat, Trump, das ist das Unglück für Amerika, jetzt sein Arschlecker ist, wenn ich so das darf sagen, hat gesagt, wenn er dann angeklagt würde, also wenn das Justizministerium zur Schlussfolgerung kommt, dass er eben kriminell gehandelt hat und ihn anklagen will, dann gibt es Gewalt in der Straße. Dann gibt es Riots in Amerika. Also die Partei, die immer auf der Seite des Rechtsstaats war, droht jetzt mit Riots, wenn irgendein juristisches Verfahren abläuft, Markus.
Ja, das finde ich birnweich. Aber auch da, Demokraten machen das viel häufiger und dort machen alle Demokraten das. Schau, das Problem ist wirklich die Polarisierung in Amerika, die offensichtlich der Fall ist. Die fängt links an. Und es kommt von der Linken übrigens auch immer von uns. Ich meine, du kennst ja die Linken nicht so gut wie ich, wie du vorher jetzt mir selber
hast. Und rechte Sozialdemokraten kennst du die auch nicht?
Ich kenne sie besser. Ja, ich kenne sie besser. Und ich weiss auch, wie intolerant die denken. Ich weiss, wie sie sich moralisch viel besser fühlen. Und das ist immer gefährlich, wenn man das Gefühl hat, man sagt moralisch viel, viel besser. Dann macht man so die grusige Sachen, die Demokraten, dass man 3 Jahre lang einen Präsident, der gewählt worden ist, verfolgt und behauptet, er sei ein russischer Agent. Und das war nicht einer, der das gesagt hat, wie der Lindsey Graham, der vielleicht auch mal seich sagt, nein, das ganze demokratische Establishment plus alle Medien, plus auch Radio 1 und Roger Schawinski haben wirklich gemeint, man könne nachweisen, er sei ein russischer Agent. Und
nein,
noch eines, die Polarisierung kommt auch von solchen Reden, die der Biden jetzt diese Woche gehalten hat, die jenseits von Gut und Böse ist.
Gut.
Wenn du anderen, der einfach anderer Meinung ist, unterstellst, er darf die Demokratie aushebeln. Das ist genau das, was man als Hetze kann anschauen kann. Das hat Adolf Hitler gemacht in den 20er
Jahren. Oh, jetzt ist es auch schon so. Jetzt wirst du zu den beiden und den Hitler in einem Satz bringen.
Nein.
Ja?
Ich sage nur was. Solche Reden, wo man die ganze Zeit den Gegner kaputt macht und als Feind hinstellt und so weiter.
Man sagt einfach,
das ist eine ganze totale Unkultur.
Oh, oh, oh. Demokratie ist in Gefahr in Amerika, wenn man das weiss, dass so Leute ankommen, die sagen, wir dürfen die Wahlen nur dann akzeptieren, wenn wir sie gewonnen haben und wenn wir sie verloren haben, dann sagen wir, es ist gefälscht.
Was stimmt mit Hillary? Hillary sagt heute noch, er sei nie legitimer Präsident.
Umgekehrt.
Was ist denn mit der Hillary? Was ist denn mit der Hillary?
Hör doch jetzt auf
Hillary. Was ist mit der Hillary?
Demokrat.
Die hast du nie so verurteilt.
Hillary hat die Wahlen akzeptiert, Demokraten haben sie akzeptiert, aber jetzt sind 40% der Amerikaner immer noch der Meinung, der Biden sei kein legaler Präsident. Und darum, wenn man dem etwas macht, obwohl er jetzt wieder unglaublich viele Geheimdokumente in seinem Schreibtisch gehabt hat, in Mar-a-Lago, wo man Umschläge gefunden hat von Geheimdokumenten, die verschwunden sind, obwohl da also ein ganz klarer Fall davon vorliegt, wo man merkt, dass da alle Regeln missachtet wurden. Wenn man dem ein Hörlich räumt, dann gibt es Riots in the Streets, Markus.
Ah ja, und was hat denn Hillary Clinton gemacht? Die hat ganz viel, die Tausende, Zehntausende von Mails, die geheim kompliziert sind, hat sie einfach löschen lassen, dass man niemand etwas gesagt hat. Und der James Comey, der FBI-Chef, hat gesagt, jeder vernünftige Strafvermittler tut nicht Anklagen haben bei dem. Das ist der Clinton-Standard. Ich finde, was Clinton damals gemacht hat, ist jenseits von gut und böse. Das geht nicht. Man hätte sie müssen verurteilen. Und wenn man jetzt rauskommt beim Trump, dass er sehr viele geheime Dokumente hatte, hätte man das dann auch können. Aber jetzt kann man es nicht, wie man es bei der Hillary Clinton nicht gemacht hat. Das ist der Punkt. Hillary Clinton hat viel mehr geheime Dokumente auf ihrem Surfer, ihrem privaten Surfbase, wir wissen es nicht einmal genau. Es ist teilweise viel riskanter gewesen,
also,
was sie gemacht hat. Sie ist nie verurteilt worden für das. Das ist das Problem. Deshalb ist das ein Problem.
Nein, es ist wegen dem nicht gewählt worden, weil 10 Tage vor der Wahl hat der Comey die Untersuchung wieder aufgemacht, die dann nichts gegeben hat. Es ist genau wegen dem, hat sie eigentlich die Höchststrafe bekommen, sie ist nicht Präsidentin geworden. Jetzt aber gehen da die Anwälte von Trump an und sagen, ja, das, was er gemacht hat, das ist wie wenn man ein Buch aus der Bibliothek nicht zurückgegeben hat. Es wird immer grotesker, Markus. Und das kann man nicht mehr verteidigen. Und die eigenen Leute können es nicht verteidigen. Und der letzte Verteidiger bist du.
Nein, ich bin nicht der Verteidiger von dem. Ich habe es vorher gesagt, und wenn du gut zugelassen hättest, hättest du das jetzt auch, und du bist auch nicht ganz fair. Ich habe gesagt, wenn der Trump das Gleiche gemacht hat wie Hillary Clinton und man das kann anweisen, dann sollte er eigentlich angeklagt werden. Es geht aber nicht mehr, weil man Hillary Clinton auch nicht angeklagt hat. Eine demokratische Administration kann das nicht machen. Das ist genau der verdammte Double Standard, den die Demokraten überall eingeführt haben.
Und das
Sie
ist ein Whataboutism.
Man hätte Hillary Clinton.
Nein,
es ist ganz, das ist nicht Whataboutism. Es ist völlig klar. Roger,
Nein. Es
ist, wenn du schnell fährst. Du fährst schnell, aber weil du Corin Mauch kennst, kommst du keinen Bus über. Ich fahre schnell, weil ich Corin Mauch auch kenne, aber die mich nicht mag, muss ich zahlen. Das ist ganz banal. Das ist eins und eins zusammenzählt
im
Rechtsstaat.
Nein, es ist eben nicht alles gleich.
Und wenn Hillary Clinton genau das Gleiche gemacht
hat.
Und sie
war
nicht einmal Präsident gewesen.
Gut, also wir müssen aufhören. Aber ich wollte nur noch sagen, Donald Trump hat die Dokumente gestohlen nach seiner Amtszeit. Die gehören nicht ihm. Die gehören dem amerikanischen Staat. Hillary Clinton hat nichts gestohlen. Und so weiter.
Sie hat es vernichtet.
Nein.
Sie hat es sogar vernichtet.
Ja.
Sie hat 30'000 Mails gelöscht.
Ja, aber das heisst...
Nein. Wo amtlich sie sind.
Aber
amtlich
das sind nicht Geheimdokumente und nicht Top Secret.
Moll, auch Geheimstone. Hat der Geheimstone gehabt.
Also gut.
Das ist genau der Punkt.
Also gut. Das ist jetzt einfach ein bisschen unergiebig, was wir da jetzt besprechen. Immer wenn ich Trump sage, sagst du Hillary Clinton. Wir sind am Schluss von dieser Sendung.
Ja,
das langt mir eben nicht. Das ist mir zu wenig. Das ist zu kurz denken. Wir leben im Jahr 2022. Wir haben einen Präsidenten, der alle Regeln missachtet hat, der alles gefühlt hat, es gehöre ihm. Es sind seine Dokumente, es sind seine Generell, es ist alles ihm und wo sich um alles nicht schert. Und wenn er irgendein Gefühl hat, es passiert etwas gegen ihn, dann ruft er seine Anhänger auf, das Kapitol zu stürmen oder schickt jetzt den Lindsey Graham, der sagt, wir drohen den Riots in Amerika. Das ist es. Das ist die Zerstörung von Demokratie.
Er ist nicht mehr Präsident.
Aber es wird aufgerufen zu Riots.
Wenn man immer etwas.
Das ist
klar. Lindsey Graham. Ein Mensch hat nicht aufgerufen, er hat einfach gesagt, es könnte sein, dass er dazu kommt. Ja. Ich finde es birrenweich. Aber es gibt im Fall unter den Republikanern auch ab und zu dumme Leute oder dumme Aussagen. Bei den Demokraten ist einfach das Schöne, dass sie 100% dumm sind. Und 100% dumm.
Darum liegen jetzt in der Umfrage vorne und sie werden die Wahlen gewinnen und der Trump wird nicht mehr Präsident. Tut mir leid, dass ich dir das mitteilen darf. Das ist unsere Sendung.
Da bin ich froh.
Ja gut, dann tu dich doch ein bisschen mäßigen, indem du einfach das sagst, was du jetzt gesagt hast. Komm, mach jetzt Schluss, das lange für heute. Danke vielmals, das ist der Schluss von unserer Sendung. Nächste Sendung heute in einer Woche. Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski und wünsche viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Espresso, Latte Macchiato oder lieber ein Cappuccino? Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.